Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Ja, wenn man auf Twitter den Mund zu voll nimmt und laut darüber nachdenkt, noch eine Podcast-Folge zu produzieren, dann ist das wohl ungefähr so, als würde man sich selbst in den Schwitzkasten nehmen. Und weil ich die Klappe nicht halten konnte, muss ich jetzt ran. Und das mitten aus dem Chaos. Also ich sitze hier an meinem Aufnahmetisch, Esstisch, Wohnzimmertisch, wie auch immer. Hier türmen sich so die letzten Dinge, die vor einer Abreise fürs Handgepäck vorgesehen sind. So die Kopfhörer vom iPod und was man alles so dabei hat. So Kleinzeug halt, die berühmte 1 Liter Plastiktüte mit den Flüssigkeiten und so weiter und so fort. Unten im Zimmer, wo ich heute gepackt habe, sieht es jetzt schon wieder einigermaßen ordentlich aus. Da hat es mehrere Tage ausgesehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also man hätte auch eine Explosivzeichnung davon machen können. Weil ich nämlich versucht habe, all die Dinge auszubreiten und abzuhaken von einer Liste, die man braucht, wenn man 4 Wochen lang nach Asien verschwindet. Und zwar genauer gesagt nach Tibet. Es geht auf den diesjährigen Everest-Track. Und letztes Jahr war das ja Nepal, dieses Jahr ist es Tibet und ich bin sehr, sehr gespannt, aber ich hatte dieses Jahr kaum Zeit, das gescheit vorzubereiten, weil auch im Job so alles auf den letzten Drücker fertig werden musste. Das heißt, die Arbeitstage waren lang, die Zeiten, was einzukaufen, waren dementsprechend kurz und irgendwie habe ich heute erst noch die allerletzten Sachen rangeschafft und gestern noch und ja, habe eine etwas unruhige Nacht gehabt, weil ich nicht wusste, ob ich das heute alles rechtzeitig fertig kriege. Aber die Explosionszeichnung in meinem Keller kann ich jetzt zerreißen. Alle Sachen sind irgendwie wie durch ein Wunder in der großen Reisetasche gelandet. Ich mag sie nicht wiegen, aber ich hoffe mal, dass der Flieger sie mitnimmt. Zu geht sie auf jeden Fall und damit ist alles vorbereitet dafür, dass ich mich 4 Wochen aus dem Staub mache. Und weil ich euch dann noch länger als sonst ohne Motivklingel Folge lasse, habe ich mir gedacht, jetzt ist noch ein bisschen Platz für die 31. Folge von Monis Motivklingel. Und außer Erzählung darüber, was ich alles nicht in meiner Reisetasche bekommen habe, habe ich auch ein bisschen fotografische Themen mitgebracht. Zum einen wird es eine Auflösung geben von der Aufgabe, die ja offiziell bis Ostermontag lief, also bis letzten Montag zum letzten eisernen Fotografen. Ich kann euch natürlich nicht ohne Aufgabe lassen, deshalb gibt es am Schluss noch eine neue. Und ja, so Hauptthema in Anführungszeichen ist heute mal die Sache mit der Entfernung der Kamera zum Motiv. In letzter Zeit ging es ja recht viel um Perspektive und wie man die im Bild transportiert, so durch Linien zum Beispiel und so. Aber beim Hören eines anderen Podcasts ist mir letztens aufgefallen, oder beziehungsweise ich wurde auf die Idee gebracht, die stammt eigentlich gar nicht von mir, dass es eigentlich auch ein relativ wichtiger Punkt ist, wie groß eigentlich die Entfernung der Kamera zum Bildmotiv ist. Kann man ganz schön deutlich machen an 2 Extremen. Also wenn man sich mal vorstellt, man geht mit der Kamera sehr nah ran an etwas, dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, Details zum Hauptmotiv zu machen oder Muster aus Texturen herauszugreifen und zum Hauptmotiv zu machen. Und das kann für den Betrachter sehr oft ganz interessant sein, weil in solchen Fällen, wenn man sehr, sehr nah rangeht, für den Draußenstehenden sozusagen oft der Kontext verloren geht, in dem sich dieses Detail befindet oder in dem sich dieses Muster, diese Textur befindet. Und wenn das passiert, bewegt man sich als Fotograf neben den normalen Sehgewohnheiten und hat die Chance, durch dieses ganz, ganz nahe Rangehen auch das Ungewöhnliche im Alltäglichen zu zeigen. Also mir fällt das immer wieder auf, dass wenn man sich Dinge, mit denen man sich sonst täglich umgibt, die vielleicht zu Hause im Schrank liegen oder die draußen auf der Terrasse stehen oder die sich vielleicht in der näheren Umgebung befinden, wenn man da mal nah rangeht, findet man oft Ausschnitte, die man so vorher noch nicht wahrgenommen hat. Also man kann das Ungewöhnliche im Alltäglichen zeigen. Und durch den Verlust des Kontextes kann es dazu führen, dass solche Bilder dann zu richtigen Such- oder Ratebildern werden, wo man sich wirklich fragt, was ist denn das eigentlich? Was hat derjenige davon fotografiert eigentlich? Und das ein oder andere Mal mag man so eine Idee haben, aber weil man es nie hundertprozentig sagen kann, ist da eine Spannung zwischen dem Betrachter und dem Foto. Und kann solche Bilder ganz interessant machen. Es ist auch ja gar nicht unbedingt immer notwendig, den Kontext zu kennen. Manchmal ist es auch einfach schön, sich mit ungewohnten Details, mit ungewohnten Ansichten einer Sache zu beschäftigen. Einfach, weil sie einem so auch so ein bisschen den Horizont erweitern. Neben der Tatsache, dass man durch nah rangehen Details zeigen kann oder Ansichten zeigen kann, die man sonst vielleicht so nicht kennt, transportiert Entfernung von der Kamera zum Objektiv oder transportiert, hat auch eine emotionale Komponente. Wenn ich zum Beispiel mit einem Weitwinkel sehr nah rangehe, also zum Beispiel in Menschenmengen oder in belebten Städten oder auf Straßen, dann kann ich damit den Betrachter des Bildes mit hineinnehmen in die Szene. Ich kann da so eine ganz enge Verbindung zwischen zum einen mir als Fotograf und der Szene, aber natürlich über das Foto dann auch zwischen dem Betrachter und der Szene und vielleicht den abgebildeten Menschen herstellen. Ich kann sehr, sehr viel an Stimmung und sehr, sehr viel an Leben damit transportieren, wenn ich wirklich mich traue, mit einem Weitwinkel ganz nah an die Personen, die ich aufnehme, heranzugehen, in der Menschenmenge wirklich den Abstand zu den Leuten zu verringern und quasi mitten aus dem Leben heraus zu fotografieren. Das ist besonders dann interessant, wenn es zum Beispiel entweder sehr, sehr alltägliche Szenen sind, wo der Betrachter gleich eine Verbindung zum eigenen Leben, zu eigenen Szenen, die er kennt, herstellen kann. Dann wird er automatisch vergleichen. Trifft das auch auf mich zu? Habe ich eine Erfahrung, die ähnlich ist? Oder auch, wenn man, wie ich jetzt zum Beispiel, in fremde Länder reist und das dann im völlig ungewohnten Kontext tut, kann man damit halt auch ganz besonders viel von der Lebensart, von der Kultur, von den Menschen auf den Betrachter übertragen oder in dem Sinne den Betrachter nahe bringen, sage ich mal. Ist also besonders in Reisereportagen kann das sehr, sehr schön sein, sich wirklich mit der Kamera so nah reinzubewegen und dann auch den Betrachter mitzunehmen und dem quasi ganz, ganz viel davon zu vermitteln. Das genaue Gegenteil, wenn man mit der Kamera sehr, sehr weit weggeht, dann kann man dadurch natürlich auch emotionale Distanz zum Motiv ausdrucken. Das eignet sich eben dann, wenn man, ja, wie soll ich das sagen, mehr die Idee einer Sache zeigen möchte, mehr den sachlichen Standpunkt einnehmen möchte, statt so eine direkte Verbindung herzustellen. Also wenn man zum Beispiel mehrere Dinge als Serie von einem entfernten Standpunkt fotografiert. Also es gibt zum Beispiel Fotografen, die sich mit Bauwerken beschäftigen und die sehr einzeln fotografieren in Serien. Die können dadurch sowohl Gemeinsamkeiten von Dingen zeigen, weil man halt so weit weg ist, betrachtet man nicht so sehr das Detail, sondern schaut sich mehr an, wie ist die Konstruktion ähnlich zwischen den Dingen. Und man kann damit das Gemeinsame und das Trennende sehr schön herausstellen, eben gerade weil man die Distanz zum Objekt hat. Damit kann man so ein bisschen spielen. Überlegt euch das mal, wo man das schön einsetzen kann. Also auch dieser entfernte Standpunkt wird auch in Reportagen schon mal eingesetzt, gerade eben wenn versucht wird, gerade bei emotional heiklen Themen oder bei Geschichten, die schwer zu erzählen sind, wo man vielleicht eher einen neutraleren Standpunkt einnehmen möchte, da ist es dann wirklich angesagt, teilweise den Schritt zurückzumachen und wirklich die Distanz mit der Kamera auch zu nutzen, um eine Distanz emotional aufzubauen. Ja, wenn ihr da irgendwelche weiteren Tipps und Anregungen zu habt oder wenn ihr das selber schon mal eingesetzt habt irgendwann ganz bewusst, dann würde ich mich freuen, wenn ihr sowas auch in die Kommentare schreibt. Und probiert es doch einfach mal aus. Schaut mal, was passiert, wenn man Motive von sehr nah oder von sehr weit entfernt aufnimmt. Und stellt das ruhig auch mal gegeneinander, um mal den Kontrast zu sehen und mal zu sehen, was ist eigentlich der große Unterschied jetzt, wenn ich einmal sehr nah rangegangen bin ans Motiv und weiter weg. Ja, das war ein bisschen was zum Thema Entfernung der Kamera zum Motiv. Und jetzt möchte ich eigentlich mit euch mal auf die Auflösung vom letzten eisernen Fotografen schauen. Ich hatte euch drei Elemente vorgegeben, etwas aus Papier, etwas, das man füllen kann und aufgenommen von einem niedrigen Aufnahmestandpunkt. Und diesmal war die Beteiligung wieder relativ rege. Ich glaube, das bekommt ziemlich gut, wenn ich mal so eine Zeit lang keine Aufgaben mache. Ich glaube, es gab über 20 Einsendungen. Und ich habe diesmal wieder, wie so häufig, sehr, sehr viele Probleme gehabt, mir die rauszusuchen, die mir wirklich am besten gefallen haben, weil es sind sehr, sehr viele dabei, die eigentlich heute besprochen werden sollten und die mir so gut gefallen, dass sie auf jeden Fall zu meinen Favoriten gehören. Aber ich habe mich ja mal irgendwann beschränkt auf maximal 3 und das werde ich diesmal auch wieder so halten. Ich habe mir 3 rausgesucht und zwar das erste Bild ist von PK210, das heißt Boot im Glas. Und was man darauf sieht, ist, also es ist erstmal ein Schwarz-Weiß-Bild und 2/3 des Bildes, so unten rechts, nimmt ein Wasserglas ein. Und in diesem Wasserglas, also das Wasserglas ist etwas, was man füllen kann und es ist auch was drin, nämlich Wasser zum einen und auf dem Wasser schwimmt ein gefaltetes Schiffchen, so ein Papierschiffchen. Und im Hintergrund kann man noch so ganz vage sowas wie einen Vorhang erkennen, aber der ist relativ unscharf. Und was hier passiert ist, er hat einen entfesselten Blitz benutzt, um das Boot und das Wasserglas von unten anzuleuchten. Und das führt wirklich dazu, dass die Texturen sowohl von den feinen Luftbläschen im Wasser als auch von diesem gefalteten Papier sehr, sehr schön rauskommen. Und das ist, ja, dieses Bild lebt davon, dass sehr, sehr unterschiedliche Flächen und Texturen darin sind und dass die Kontraste sehr schön sind. Also es ist tatsächlich, das Papierboot ist angeleuchtet von unten, hat sehr helle Teile, hat aber auch Teile, die sehr stark verschattet sind und sehr dunkel sind. Das Glas, das wirklich auch knackscharf ist, ist durchsetzt von diesen vielen kleinen leuchtenden Luftbläschen des Wassers darin. Und ja, das Bild ist auch von der Komposition her sehr schön. Also nicht so mittig, sondern mehr so drittelig, spielt auch schön mit negativem Raum, der um dieses Boot und um dieses Glas herum durch den unscharfen Vorhang gebildet wird. Ich finde das ein sehr formal relativ strenges, aber sehr, sehr schönes Bild und klasse mit Licht und Schatten gespielt. Und ja, gefällt mir, weil es irgendwo sehr, sehr ausgewogen ist. Ganz, ganz viel helle Partien, ganz viel wirklich dunkle Partien und ein schönes, knackiges Schwarz-Weiß-Bild. Gefällt mir sehr, sehr gut. Finde auch die Idee irgendwie sehr schön. Ja, mit dem Motiv des Papierboots hat auch Lady Lemming gespielt und sie hat da ein Foto gemacht, wo ich ehrlich gestehen muss, dass ich nicht genau weiß, wie das zustande gekommen ist und wie die Perspektive ist, aber es ist ein Foto, woran ich immer irgendwie hängen bleibe, weil es so ein bisschen, weil die Elemente für mich so unerklärlich sind. Also gerade das, was ich eben gesagt habe, dieses, ich weiß eigentlich nicht recht, was die einzelnen Teile sind und wie sie die zusammengesetzt hat, aber deshalb gerade bleibe ich immer wieder dran hängen. Das Bild heißt Mr. Burns Untergang. Da sieht man die Comicfigur des Mr. Burns in einem Papierschiffchen am oberen Bildrand, also ich würde mal sagen im oberen Fünftel des Bildes. Das Schiffchen kippt so ein bisschen nach vorne, ist auch leicht unscharf und darin sieht man die kleine Plastikfigur so liegen, wie sie da so über die Kante linst. Ja, und dann, ja, ich habe keine Ahnung, ob das durch das Wasser fotografiert ist oder ob es nur unscharf ist. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also Wasser ist eindeutig mit im Spiel. Es gibt eine relativ dunkle Fläche, die diesen Mr. Burns und sein Papierschiffchen nach unten abgrenzen. Und dann gibt es unten nochmal was, das könnte auch ein Papierboot sein, was scharf ist und tendenziell überbelichtet und worum sich das Wasser dann so in einer weichen Welle herumlegt. Und das ist eigentlich schon alles, was ich an diesem Bild klar ausmachen kann. Ich habe keine Ahnung, aus welcher Perspektive. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Bild angucken muss eigentlich. Aber ja, es fasziniert mich aus dem Grund, dass ich es nicht weiß, dass die Komposition relativ ungewöhnlich ist. Also die weißen Partien des Schiffchens oben und des Papiers unten sind schön über das Bild verteilt. Dazwischen gibt es eine dunkle Fläche, wodurch eine gewisse Spannung entsteht. Und mal abgesehen von dieser gelb-blauen Plastikfigur ist das Bild auch eigentlich sehr monochrom. Das heißt, dieser eine Farbfleck da oben bringt quasi in dieses eigentlich monochrome Bild erst den Hint rein, dass man weiß, das ist doch kein Schwarz-Weiß-Bild, sondern das ist ein Farbbild, was aber halt nur ganz, ganz wenig Farbe ganz gezielt einsetzt. Edith, wenn du magst, schreib mal in die Kommentare, aus welcher Perspektive, von wo genau und wie das Ding fotografiert ist. Den anderen kann ich nur sagen, guckt es euch mal an. Sonst versteht ihr wahrscheinlich nicht, wovon ich rede, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ist ein Bild, an dem ich irgendwie jetzt mehr als einmal hängen geblieben bin. Und deshalb habe ich gedacht, ich nehme es mit in die Folge. Gefällt mir, obwohl ich nicht weiß, was es soll. Und ja, das dritte Bild, mal wieder aus der Kategorie, sperr deine Kamera in den Kühlschrank. Bloß, dass es diesmal kein Kühlschrank war, was die Dame Hoptografie benutzt hat, sondern sie hat die Kamera in eine Papiereinkaufstüte gelegt. Und was man erkennen kann, sind dann noch die Wände von der Einkaufstüte, die senkrecht nach oben zeigen und die Hand, die in ihre Einkaufstüte hineingreift, als wollte sie da gleich sich die Dose Ravioli rausmopsen, die wahrscheinlich irgendwo da drunten liegt. Ich weiß gar nicht, was sie eingekauft hat, aber es könnten normale Lebensmittel sein. Und was mir sehr gut gefällt daran, ist, dass dieser etwas unregelmäßige Rand der Einkaufstüte bildet einen schönen Rahmen. Der ist auch nicht mittig im Bild, sondern der ist ein bisschen nach links versetzt. Rahmt die Hand sehr schön ein, die reingreift. Und auch das Spiel mit Schärf und Unschärf, also die Hand und die Tüte sind überwiegend scharf. Dann dahinter sieht man etwas unscharf den, die hölzerne Decke, also ist wirklich genau von unten nach oben fotografiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das Bild fast noch ein bisschen kontrastiger wäre, wenn die Decke jetzt nicht denselben Farbton hätte wie die Tüte. Aber man kann ja nicht immer deshalb, weil man Motivklingelaufgaben macht, die Decke umtapezieren oder weiß tünchen oder sowas. Finde ich eine witzige Idee, ist schön gemacht. Auch weil es wirklich so dieser Frame, dieser Rahmen, der durch die Tüte zustande kommt, sehr, sehr schön unregelmäßig. Der tangiert an der linken Rand so ein bisschen, am linken Rand des Bildes eben so ein bisschen die Kante vom Bild und oben und unten ist der Abstand jeweils unregelmäßig zu den Bildrändern. Das bringt aber sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Spannung ins Bild, finde ich. Und die Decke, die getäfelt ist, die man im Hintergrund sehen kann, die schafft eine Diagonale. Also da läuft so ein kleiner Träger durch, der die Holzlatten der Täfelung hält und dieser Träger läuft diagonal durchs Bild von links unten nach rechts oben und trifft dort auch auf die Ecke dieses Frames, den die Einkaufstüte bildet. Also das Bild ist dafür, dass es wahrscheinlich, ja, man muss ja bei solchen Sachen ein bisschen auf Glück setzen. Also entweder sehr gut gekroppt oder sehr, sehr gut die Kameraperspektive passieren lassen. Gefällt mir sehr, sehr gut, ist echt ein interessantes Bild. Und sie hat davon noch eine kleine Serie gemacht, Desperate Housewives, Weekend-Shopping und da sieht man auch noch so ein paar andere Sachen, die thematisch dazugehören. Kann ich euch nur raten, mal ein bisschen durchzuklicken. Ist schön geworden. Aber auch sonst muss ich sagen, hat mir gefallen, dass ihr wirklich sehr, sehr viel verschiedene Dinge ausprobiert habt. Einer hat sich fast unter das Auto gelegt, um den eisernen Fotografen umzusetzen. Das war der Herr Dot Matchbox. Das würde ich mir an eurer Stelle auch im Diskussionsthread mal ansehen. Ein anderer hat so seine halbe Schreibtischschublade in die Luft geworfen, also den Inhalt daraus, nämlich ein ganzer Schwung Briefumschläge segelt da durch die Gegend. Und das Bild hat den treffenden Titel Postwurfsendung, fand ich auch sehr schön. Und ganz, ganz viele haben das genutzt, wirklich mal zu gucken, was so in der Küche und sonst so im Haushalt so rumdüst, womit man Fotoaufgaben umsetzen kann. Also da sieht man, dass man nicht immer groß verreisen muss oder wirklich sich auf extravagante Tagestrips geben muss. Also man kann wirklich richtig witzige Bilder machen, wenn man mal schaut, was der Haushalt so zu bieten hat. Und finde ich extrem gelungen. Ich würde euch allen ans Herz legen, ruhig mal durch diese durch den entsprechenden Diskussionsbeitrag in der Motivklingelgruppe zu schauen und mal anzugucken, was die anderen denn so abgegeben haben. Und damit ihr euch in den 4 Wochen, die ich jetzt durch den Himalaya latsche, nicht langweilt, habe ich gedacht, ich stelle noch mal eine neue Aufgabe. Die läuft jetzt über einen Monat, nämlich bis, was ist denn das, Christi Himmelfahrt, dieser Feiertag? Das ist ausnahmsweise mal ein Donnerstag, und zwar der 13. Mai. Also Donnerstag, der 13. Mai. Bis dahin läuft die Aufgabe, die ich jetzt gebe, und das ist wieder ein eiserner Fotograf. Und ich habe euch 3 Sachen rausgesucht. Erstens, etwas, das ihr mit Reisen verbindet. Ich muss das ja thematisch irgendwie ein bisschen an meine 4-wöchige Tour anbinden. Zweitens, fotografiert bei natürlichem Licht. Also diesmal nichts mit entfesselten Blitzen oder so. Und drittens, eine Vignette. Ja, das ist es jetzt mal für heute mit den Fotothemen. Wenn euch interessiert, was die Reisegruppe Everest Track 2010 so treibt, dann könnt ihr uns in Anführungszeichen verfolgen auf http://netvibes.com/everesttrack. Den Link packe ich auch in den Blogbeitrag zur heutigen Folge. Und die gesamte Geschichte des Tracks, also wo wir lang gehen, das findet sich dort. Aber dann gibt es auch noch eine eigene Webseite zu, www.everestthetrack.com. Wir werden versuchen, zu twittern, zu bloggen, zu twitpicken, was das Zeug hält oder zumindest was das WLAN hergibt, auf das wir treffen. Wir haben auch ein kleines bisschen Satellitentelefon und Satellitenmodem dabei, aber da man dafür immer eine direkte Sichtverbindung zum Satelliten braucht, kann es sein, dass im Gebirge das auch mal den einen oder anderen Tag nicht so gut funktioniert. Aber wenn immer es geht, werden wir Nachrichten absenden und wer Lust hat, das nachzuverfolgen oder mitzuverfolgen, kann sich das auf der NetVibe-Seite angucken. Ansonsten, ja, drückt mir die Daumen, dass wir und die ganze Truppe und ich alle gesund bleiben, während wir da oben herumtingeln. Es ist auch ein Motivklingelhörer dabei, nämlich der Stefan, der auch auf dem Workshop war. Wir haben den Thilo wieder dabei, der beim letzten Jahr mit war. Und ansonsten, viele von euch kennen vielleicht John Miller vom The Rest of Everest Podcast. Sehr, sehr genial übrigens. Wer gerne reist, kann sich den auch mal anhören. Und Chris ist dabei und meine Wenigkeit. Und ansonsten eine sehr, sehr internationale Truppe. Australien, USA, Deutschland, alles Mögliche mit dabei. Verspricht sehr interessant zu werden. Und ich verabschiede mich jetzt für heute. Ich freue mich trotzdem über Feedback. Ich habe auch noch einen sehr gut gefüllten Mailkasten sozusagen, eine sehr gut gefüllte Mail-Inbox mit interessanten Buchtipps, denen ich noch nachgehen muss, mit interessanten Themen. Ich verspreche auch, ihr kriegt Antwort, ihr kriegt sie nur verspätet und ich werde bestimmt einige von den Themen aufnehmen für neue Folgen und ich freue mich auch weiterhin über Buchtipps. Ich werde jetzt mal versuchen, mir die Bücher, die ihr mir genannt habt, zu besorgen, damit ich auch weiß, wovon ich spreche. Ja, lasst das Feedback weiterkommen, tummelt euch auf Flickr, gebt euch gegenseitig Kommentare in den Bildern, besprecht die Folge in den Kommentaren unter www.monismotivklingel.de oder schreibt mir eine Mail unter moni@monismotivklingel.de. Und wer gucken möchte, was ich so treibe, kann das auch auf Twitter tun, twitter.com/nahlinse. Ich verabschiede mich jetzt, das war die 31. Folge und bin damit weg. Bis demnächst. Tschüss.